Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Moin, Christian.
Hey, grüß dich.
Na, wie geht's?
Ja.
Gut.
Also,
gerne gut.
Dankeschön. Wie ist bei dir?
Schön. Ja, auch. Bin müde. Ich habe mir schon überlegt, ob ich heute mal hier auch gähnend reingehe, aber nee, kann man nicht machen.
Erzähl mal, wie war deine Woche, deine zwei Wochen? Was war los?
So viel. Ich habe tatsächlich mittlerweile eine Liste, also so Ideenliste, was ich dir denn dann erzählen könnte, wenn es wieder soweit ist. Aber die ist so groß. Also die wächst und wächst. Ich habe tatsächlich jetzt mir ein Thema rausgesucht, das zumindest während wir aufnehmen noch aktuell ist. Und zwar Fotos von Auszubildenden zum Auszubildendenstart oder zum Start des neuen Ausbildungsjahres, wie man es nennen möchte. Weißt du, was ich meine?
Ich hätte so ein paar Trigger, so einwillige ja, okay. Bei minderjährigen Azubis also, und sowas.
Genau, also jetzt, keine Ahnung, LinkedIn, vielleicht auch auf Instagram, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht überprüft oder Facebook oder ich weiß nicht, TikTok vielleicht auch, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also es betrifft jetzt auch, ja, das stimmt nicht. Ich wollte es gerade sagen, es betrifft nicht meine Kunden, aber also zumindest habe ich jetzt bei TikTok da nichts gesehen.
Ich kenne ganz viele große Organisationen, die machen da Plakate mit den neuesten Azubis und hängen
echt
in den Standorten auf oder.
Ach so, ja,
es gibt dann so Fotowände, damit alle Leute mal wissen, hey, das sind die neuen Azubis hier im Bereich.
Ja, das schon. Also das, ja, okay, da können wir jetzt dann noch, können wir ja gleich noch machen über öffentlich und nicht öffentlich diskutieren. Aber du, also du weißt, was ich meine. Sagen wir jetzt mal, das gängigste Beispiel oder die gängigsten Beispiele, die ich halt jetzt so gesehen habe, die letzten Wochen, waren halt, ja, auf LinkedIn Fotos von unseren neuen Azubis. Sind dann die jungen Menschen entweder einzeln, werden einzeln vorgestellt mit Namen. Ganz wenige, ich glaube, das waren wirklich nur ein, zwei, die dann selber auch schon einen LinkedIn-Account hatten, die dann da verlinkt wurden, habe ich gesehen. Aber ansonsten waren es meistens so Gruppenbilder oder eben einzelne Vorstellungen, so Porträts noch, wo dann steht, ja, zum neuen Ausbildungsjahr oder Start des neuen Ausbildungsjahres haben wir wieder Auszubildende gefunden für die Bereiche so und so und so. Und ja, da fängt es dann schon an, dass ich so ein bisschen hin und her gerissen bin. Ja, finde ich das jetzt gut oder nicht? Und mir ist völlig klar, warum die Unternehmen das machen. Also können wir auch mal kurz überlegen, warum machen die das? Die wollen sich gut präsentieren. Die suchen Fachkräfte, wollen zeigen, dass sie ein guter Betrieb oder gutes Unternehmen sind, wo sich's lohnt. Jungen Menschen mit Respekt begegnet wird. Solche Sachen.
Ja, von wegen. Aber
hast du
noch was Positives? Die sind noch motiviert, die lächeln noch in die Kamera, wenn es für den Arbeitgeber ist.
Ja, nein, glücklich. Also sind glücklich. Ja, okay. Und jetzt das versuche ich natürlich so, genau, habe ich mir gedacht, ja, schön. Und dann kommt so die Kehrseite der Medaille, wo du auch gerade schon warst. Also geht dir schon Semester in der Hose auf? Nee. Also ich dachte mir so, ja, okay, also ich verstehe schon, dass die das machen, wie gesagt, aber ich weiß nicht, ob das so ist. Gehen wir mal auf den Datenschutz. Wir sprechen ja über Datenschutz, das muss ja freiwillig sein. Vielleicht ganz kurz so nebenbei, so ein Foto, es sind personenbezogene Daten, sind auch junge Menschen, manchmal auch unter 18, vielleicht auch unter 16. Das wissen wir nicht, dass dann, wenn es veröffentlicht wird, darf es eine Einwilligung für diese Veröffentlichung, vielleicht dann auch noch für mehr. Also wenn dann irgendwie der Anbieter, bei dem man es veröffentlichen möchte, die Daten zu KI-Trainingen benutzt oder sich da irgendwelche Verwertungsrechte zusichert und so weiter und so fort. Das heißt, so eine Einwilligung kann irgendwie umfangreich werden und auch kompliziert. Und jetzt das ausdrücklich möchte ich das betonen. Jetzt unterstelle ich mal, dass nicht jeder, der seine Auszubildenden fotografiert und diese Fotos veröffentlicht, an den Datenschutz denkt, eine Einwilligung einholt, das vorab macht mit diesen ganzen Bedingungen oder den ganzen Details, die darin sein müssen und so weiter und so fort.
Und das finde ich,
ja.
Entschuldigung, aber was mir gerade auf der Zunge brennt, ist ja nicht nur die Personalabteilung oder Ausbildungsleitung macht die Fotos und dann geht das
in der Frage,
das macht viel raus, sondern es kann auch sein, dass sind da so, ich sag mal, überengagierte Ausbilder, die sagen, hey, wir machen unseren ersten Abend in der Kneipe, machen gemütlichen, um uns kennenzulernen.
Aber das habe ich noch nicht
Foto gesehen. Ab übers persönliche LinkedIn-Konto.
Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, okay, also, genau. Also du kennst noch tiefere Abgründe als ich. Okay, also, aber das ist so das, was mich dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal, wundert, oder wo ich mir dann denke, ja, das ist nicht so gut, das geht schon in eine Richtung. Und das ist jetzt eigentlich, darauf wollte ich hinaus. Ich denke mir, weil ich ja vorher schon angefangen habe, ihr wollt zeigen das. Also Unternehmen, die das machen, wollen positiv sich darstellen und so weiter. Und ich denke mir so, ja, man könnte ja jetzt die Chance nutzen, möchte positiv bleiben, den Auszubildenden gleich am Anfang sagen, hier ist die Einwilligung, bei uns läuft alles datenschutzkonform. Wir, und das ist das, was man auch damit zeigen kann, also mit so einer Einwilligung, wir berücksichtigen deine, wie soll man das sagen? Sagt man dazu, wir berücksichtigen deine persönliche Entscheidung, wir fragen dich, ob du das möchtest, auch die Freiwilligkeit ist ja auch so ein Datenschutzthema, du kannst entscheiden, ob du das möchtest oder nicht, wenn nicht, kein Problem, wir weisen dich auf so Gefahren hin, natürlich wird das dann nervig, weil es halt ein ellenlanges Teil wird, zu lesen wird und so weiter, aber man könnte zeigen, dass man das ernst nimmt und man zeigt damit dann, naja, je nachdem, wie man damit umgeht, ja, Datenschutz nervt, also hier unterschreib mal oder es ist irgendwie alles brauchst du nicht durchlesen, interessiert eh keinen. Und man sagt, und gleich von Anfang an, das so, also so läuft das bei uns hier, das ist sozusagen schon die erste Lektion. Ich fände das extrem wichtig, auch positiv zu starten jetzt. Nicht nur unbedingt mit Datenschutz, sondern eben dieses ganze Onboarding.
Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. So läuft das hier bei uns. Da hört für mich die Freiwilligkeit auf. Weil wenn ich meinem Azubi sage, so läuft das hier bei euch.
Ich meine damit, so machen wir das hier.
Ich weiß, was du meinst. Aber die Botschaft entsteht beim Empfänger. Du hast es natürlich gut gemeint. Schau, wir sind vorbildlich in Sachen Datenschutz. Wir fragen aber, so läuft das bei uns, kann man ja auch verstehen als Empfänger der Botschaft. Ja, das ist bei uns üblich, dass die Azubis sich hier ablichten lassen. Ihr seid zwar alle keine Models, aber das muss veröffentlicht werden. Bist ja noch in der Probezeit so ungefähr.
Ich meinte das eher, also ich weiß, was du meinst, wenn das so gesagt wird, dann absolut. Aber ja, ich meinte das gerade eher so in Bezug auf, so gehen wir hier an die Sachen ran. Also so, ja, weiß nicht, jetzt bezogen auf diese Compliance-Vorschriften aus dem Datenschutz. Es gibt eben Formalien, die arbeiten wir hier ab. Das ist mal ganz neutral dargestellt. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie du das jetzt drüber bringst. Ob du jetzt sagst, ja, scheiß Formalie, oder es ist uns wichtig und wir wollen das hier ordentlich machen. Wegen dir, wegen uns. Ja? Dass wir uns nicht in die Nesseln setzen, dass du auch weißt, was passiert. Das wäre die positive Sache.
Die anderen 10 haben aber schon unterschrieben.
Ja gut, also du bist ja voll hier auf Druck, oder?
Sorry, nein, ich wollte so ein bisschen
Druck
den Gegenteil spielen.
Nee, ich weiß ja nicht, wie das ist. Es ist ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ich gehe davon aus, dass bei vielen Unternehmen das gar nicht so berücksichtigt wird. Und jetzt auch mal so aus der Perspektive der Auszubildenden, hast du ja dann schon gesagt, ja, das sind junge Menschen, die starten in ihr Berufsleben, die haben vielleicht maximal vorher irgendwie so einen Minijob gehabt und jetzt geht's halt los, also in einem richtigen Umfeld sozusagen. Was sollen die denn machen? Sollen die gleich am ersten Tag sagen, nee, mach ich nicht? Also deswegen ist es umso wichtiger, finde ich, da keinen Druck auszuüben. Aber das ist ja nur für die Fälle, in denen das ja so gemacht wird. Also ich fände toll, wenn es so eine Lektion gäbe. Du bist ja auch bei ein paar Unternehmen Datenschutzbeauftragt. Da hast du schon mal im Rahmen des auszubildenden Onboardings Datenschutzschulung die Auszubildenden gegeben. Hast du es schon mal gemacht?
Also da, wo die Ausbildungsbereiche so groß sind, dass sie das relevant ist, bin ich als Externer in der Regel nicht derjenige, der das durchführt. Dann habe ich vor Ort Koordinatoren, die das machen. Dann machen die das halt auch irgendwie mit 20-30% ihrer Zeit. Dann ist zum Beispiel einer der auszubildenden Leiter, wenn das in Ausbildungszentren zum Beispiel in großen Betrieben sind, ist dann entsprechend geschult. Dann werde ich schon mal gefragt, wie dann halt zum Beispiel die Schulungsinhalte aussehen können. Mhm. Selten gehen die in diese Richtung tatsächlich. Meistens geht es erstmal um die Grundlagen, das, was man im Prinzip den Nicht-Azubis auch erzählt, wird natürlich auch den Azubis erzählt. Ja. Aber was sicherlich eine Rolle spielt, ist der Ton. So wie ich das jetzt so ein bisschen auch lustig versucht habe darzustellen.
Das ist eigentlich gar nicht lustig.
Die gleichen Worte, anders betont, können schon eine andere Bedeutung haben. Und das, was nun mal Einwilligung im Arbeitsverhältnis ganz schnell unwirksam macht, wenn ich Druck aufbaue, wenn ich Zwang produziere und diese augenscheinliche Freiwilligkeit dann eigentlich nur noch zu einem Gruppenzwang wird.
Ja genau, also alle machen das, oder wir haben alle unterschrieben, kannst ja auch machen, ist eigentlich schon keine Freiwilligkeit mehr.
Wichtig wäre mir noch die Frage, wer darf das Ding unterschreiben? Du hast ja schon gesagt, die Grenzen unter 18, unter 16. Mhm.
Fragst du mich?
Ich wollte kurz beitragen, wenn das für dich okay ist. Weil ich glaube, das ist diskutabel. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Ich kenne eigentlich im Moment gar keine richtige Entscheidung dazu, also zumindest keine relevante. Und man sagt ja so, 16 ist ja so, dass häufig auch bei Einwilligung die Grenze, wo man sagt, ein 16-Jähriger kann schon mal für sich allein in Sachen Datenschutz entscheiden.
Das müssen wir aber auch dazu sagen, wir sprechen jetzt hier nur von Deutschland, ja, weil das ja innerhalb der EU dann praktisch in einzelnen Mitgliedstaaten noch individuell geregelt.
Ja. Oder aber bleiben wir mal bei Deutschland, so diese 16er-Grenze, also häufig wird ja gesagt, so unter 16, vielleicht abhängig auch sozusagen von der individuellen Einsichtsfähigkeit der Person, müssen die Eltern auf jeden Fall mit unterzeichnen. Vorsicht, es kann auch mehr als einen Erziehungsberechtigten geben, aber gerade so ab 16 finde ich das immer schwierig. Und da bin ich der Meinung, aber es ist meine persönliche Fachmeinung, die Eltern haben den Ausbildungsvertrag mit unterschrieben.
Das wollte ich
auch
sagen.
Dass im Rahmen des Ausbildungsvertrages gegebene Einwilligung von 16 plus wirksam sind ohne Elternunterschrift, solange die Einwilligung in einem, ich sag mal, Gefahrenbereich sich bewegt, den die Eltern auch mit Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages eigentlich akzeptiert haben. Also sprich, ich habe eine Einwilligung, hole Einwilligung für einen Mitarbeiterausweis, Foto, für Foto an der Bürotür im nicht öffentlichen Bereich, alles noch Schutzglocke, Dunstkreis, aber Internet, da hört es bei mir auf. Da würde ich auch bei einem über 16-Jährigen sagen, muss mindestens eine Elternunterschrift drunter.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir, das ist ja das Neueste, vielleicht nicht ganz neu, aber wenn man auf Social Media Fotos veröffentlicht, dann ist es ja häufig so bei den Anbietern, dass die sich eben auch dann Bildrechte, Verwertungsrechte noch zusichern. Das heißt, das ist schon so ein, also das ist schon mal so ein ungeahntes Ausmaß vielleicht, also auch individuell, also es ist schon ganz explizit. Man sollte in der Einwilligung schon reinschreiben, auf welcher Social-Media-Plattform man das macht und dann auch noch auf die, sagen wir schon wieder so eckig, aber auf die spezifischen Risiken eingehen. Also pauschal Social-Media, glaube ich, passt nicht. Man sollte schon sagen, ja, TikTok, Facebook, Instagram, was auch immer. Und dann auch noch, was dann passieren kann. Also eben zum Beispiel, dass die Daten oder die Fotos dann verwertet werden können oder eben, dass sie vielleicht auch für KI-Training genutzt werden, so wie es eben bei Meta dann mittlerweile der Fall ist, wenn man nicht widersprochen hat. Habe ich übrigens neulich auch in der Einwilligung geschrieben, dass diese Einwilligung oder dieser Zustimmung seitens des Seitenbetreibers auf der Plattform widersprochen wurde. Aber jetzt hattest du gerade noch gesagt, intern veröffentlichen. Also, oder ich habe es jetzt so verstanden, also ihr Foto an die, weiß nicht, an die neue Mitarbeiterwand. Also das habe ich tatsächlich auch öfter oder da habe ich auch ein paar Kunden, die das gerne machen oder in Mitarbeiterzeitschriften, interne Digitalzeitschriften gibt es ja auch, Intranet. Die Begründung dafür ist meistens, ja, wir wollen die Gesichter bekannt machen, also zeigen, wer jetzt da ist. Ich halte das, je nachdem, wie groß und wie vielen Betriebsstätten, halte ich das für legitim beziehungsweise auch für nachvollziehbar. Kommt aber dann dazu, naja, wer sieht denn das alles? Also ist es dann tatsächlich intern, also im abgesperrten Bereich, oder ist es dann vorne an der Rezeption so in der Art oder an der Anmeldung, wo dann auch wieder nicht öffentlich, also Leute, Lieferanten hinkommen? Ja, genau, das sind ja die Fragen, die kennst du doch auch.
Ja, Mitarbeiterzeitung, das ist mir letztes Jahr bei dem Audit passiert. Da ist mir auch aufgefallen, dass dann in Mitarbeiterzeitungen ohne Einwilligung so Details wie Geburtstage, Jahrestage veröffentlicht wurden. Und das Argument war erstmal, das ist ja nur unsere interne Mitarbeiterzeitung. Das sind Informationen, die sozusagen auf dem Gang sowieso bekannt sind. Leute, ich war bei euch an den Standorten. Ich stand am Empfang. Da liegt die Mitarbeiterzeitung für die Besucher im Wartebereich aus. Und jeder kann sich so eine Mitarbeiterzeitung als Besucher, als Kunde mitnehmen.
Ja, ja, klar.
Genau, und damit ist es schon nicht mehr intern.
Schon nicht mehr, genau. Also ich glaube, das ist auch so ein praktisches Problem, aber nur so nebenbei. Wenn es, also ist oft mein Erlebnis, wenn es Fotos gibt, die mal gemacht wurden und die nicht, sei es mal, von einer Person oder einer Stelle sehr zentral verwaltet werden und die irgendwo rumliegen, auf dem Server verfügbar sind oder so, dann ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis jemand hinkommt und sagt, ach, das ist aber schön, das ist ein attraktives Model, ja, dann sieht ja gut aus, das nehmen wir jetzt für, weiß nicht, unsere Kundenzeitschrift oder für unsere Plakatwerbung im Ort, so in der Art halt. Da muss man schon kontrollieren oder einschränken, für was man denn genau eine Einwilligung sich eingeholt hat.
Ja, Das geht, lässt sich beliebig weiter verlängern, aber
ja. Ja, können wir jetzt nicht. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe meinem Ärger ein bisschen Luft gemacht. So der Appell, macht es nächstes Jahr einfach dann anders oder versucht das so als erste Lektion für die Auszubildenden. Ich finde das cool. Ich habe übrigens schon hin und wieder mal solche Schulungen speziell für Auszubildende dann gemacht bei dem einen oder anderen Kunden. Es war nicht genau dasselbe wie bei den Erwachsenen, also bei den altgedienten Mitarbeitern.
Aber du machst ja auch Medienkompetenz und sowas. Ich glaube, du hast auch gutes Material.
Ja, genau, da geht's so in diese Richtung auch. Also auch eine Sensibilisierung.
Ja.
Jo. So, was ist bei dir? Also
ich habe ein Thema mitgebracht, das ging jetzt so ein bisschen auch durch die Fachpresse. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, eine Sicherheitsforscherin, ich muss jetzt hier auf meinen Spickzettel gucken, Ariana Mirian, deutsch ausgesprochen, nee. Aber ich vermute, sie ist Amerikanerin oder Engländerin. Sie hat mit einem Kollegen auf der Fachkonferenz Black Hat in Las Vegas einen ganz interessanten Vortrag gehalten. Sie hat sich nämlich in einer Studie damit beschäftigt, wie wirksam im Rahmen von Phishing-Schulung und insbesondere auch der Versand von Test-Phishing-E-Mails geeignet ist. Also zum Hintergrund, also Phishing, wer es noch nicht gehört hat, das sind meistens E-Mails, aber auch Chat-Nachrichten, SMS, die von bösen Menschen in der Absicht versendet werden, die Mitarbeitenden eines Unternehmens oder auch Privatpersonen zu bestimmten Handlungen zu zwingen. Und zwar zum Beispiel auf einen Link zu klicken, sich auf irgendeiner Webseite, die dann in der Regel gefälscht ist, einzumelden. Es geht darum, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse interne inzugreifen oder auch einfach Zugangsdaten zu Systemen, in dem jemand so auf zum Beispiel eine Microsoft 365 Login-Seite gelotst wird, die so aussieht, na, wie sie halt aussieht. Aber dahinter steckt halt der böse Hacker.
Nicht von Microsoft, ja. Bei Microsoft. Ja, ich kenne tatsächlich die Studie kenne ich nicht, aber ich habe tatsächlich gelesen von dem, also der Name sagt mir jetzt nichts, aber ich habe davon gelesen. Ja, sehr spannend. Erzähl weiter.
Vor allen Dingen spannend finde ich noch, wenn du heute als Unternehmen dich mit solchen Risiken, gehört ja zu den Cyber-Risiken, würde man jetzt mal sagen, beschäftigst, dann hast du meistens auch auf dem Schirm, dass du irgendeine Versicherung abschließen möchtest, Cyber-Security-Versicherung. Und ich kenne jetzt schon einige Versicherer, die sagen, zu den Maßnahmen, die ich dir aufzwinge, damit wir dann auch den Schaden mal regulieren, wenn er auftritt. Du musst deine Mitarbeiter in Sachen Phishing schulen, bis hin dazu, dass sogar ganze Schulungsangebote von den Versicherern kommen, inklusive dem Versand von solchen Tests, also gefälschten Phishing-Mails.
Ach so, um rauszufinden,
wer hat tatsächlich draufgeklickt.
Ach, das ist ja witzig.
Ja, ehrlich,
das kenne ich nicht. Okay, also bis dahin, wo du sagst, ja, dass diese Maßnahme verpflichtend ist und sozusagen als Maßnahme als Aufgabe mitgegeben wird, das kenne ich. Aber dass die selber dann Stichprobenkontrollen sozusagen machen, das finde ich ja interessant.
Die Schulung inklusive den Tests ist verpflichtend.
Ja.
Die Nutzung,
aber die Schulung bietet auch die Versicherung
anbietet, ist freiwillig. Das ist sozusagen ein Angebot, wenn du gerade keinen kennst, der es macht. Hier, wir haben dir unseren Dienstleister schon mitgebracht. Ja.
Okay.
Das ist frei.
So, jetzt kommen wir dann mal zum Punkt, weil, wie gesagt, kennen ja die Studie auch. Ist das denn jetzt sinnvoll,
ja,
Thomas?
Sinn entsteht immer im Kontext vor Ort, aber den kann man schlecht immer mit dazuschieben. Ich weiß nicht. Also die Studie, die hier gemacht wurde, es wurde über einen Zeitraum von 8 Monaten, wurden eine Reihe von Beschäftigten aus dem medizinischen Bereich, aber die schon IT-Systeme bedienen, wurden geschult und mit fingierten Phishing-E-Mails konfrontiert. Und da hat man auch geschaut, wie reagieren die, wie groß ist der Lerneffekt, wer klickt denn jetzt noch auf irgendwelche Phishing-Links? Es werden auch verschiedene Methoden unterschieden. Das heißt, ob dann zum Beispiel beim Klick auf einen gefälschten Phishing-Link, ob dann nur eine Fehlermeldung kommt oder ob dann direkt eine E-Learning-Session ausgelöst wird oder irgendwelche anderen Methoden. Und querbeet durch alle Vorgehensweisen wurde festgestellt, dass der Lerneffekt im Durchschnitt sehr, sehr gering ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, auf eine Phishing-E-Mail zu klicken, sank im Durchschnitt nach den Angaben in der Presse um gerade mal 1,7%. Das ist also für den Aufwand, der da meistens betrieben wird, bei großen Unternehmen mit Genehmigung, mit Betriebsrat, Betriebsvereinbarung, Datenschützer.
Die Weitergabe der Daten an den Versicherer.
Ja, eventuell sogar. Also das ist viel zu wenig. So, es ist eine Studie, muss man sagen. Mhm. Und das erleben wir auch in anderen Bereichen. Studien alleine, eine einzelne Studie hat vielleicht begrenzte Aussagekraft. Wir müssen warten, dass noch mehr davon kommen. Aber es ist die erste Studie, die veröffentlicht wurde. Und ich finde, das gibt eine ganz neue Sicht auf diese ganzen Maßnahmen in Sachen Phishing. Im Rahmen der Studie und beziehungsweise im Rahmen des Vortrages wurde auch ganz klar gesagt, man muss, also Schulungen als solches sind deswegen nicht unsinnig. Schulungen sind sinnvoll, Sensibilisierung ist sinnvoll. Aber tatsächlich diese technischen Maßnahmen, Fake-E-Mails zu verschicken, da sagt
also Fake-Phishing ja, sozusagen.
Fake-Phishing, genau. Fake-Phishing ist super. Ja, da geht die Studie in die Richtung, dass das sich möglicherweise überhaupt nicht lohnt. Ich bin sehr
gespannt. Das war aber in den USA, gell?
Die Studie war in den USA und der das Unternehmen, ja, das ist UCSD Hill Systems, die Firma gewesen, die ist jetzt auch in den USA.
Ich weiß nicht, ob das Relevanz hätte, ob man das jetzt so auf Deutschland oder Europa übertragen kann. Es mag solche und solche Gedanken dazu geben.
Also ganz ehrlich, was ich da so an Details gelesen habe in den Berichten zum Beispiel, man hat einfach geguckt, man wollte den Leuten dann, wenn sie draufgeklickt haben, einfach mal Feedback geben, so eine kleine Lernsession anbieten, damit sie es nochmal verstehen. Ein Großteil der Nutzer hat die Fenster direkt wieder zugeklickt und hat sich gar nicht angeguckt, was da geboten wurde an Informationen. Hm. Also alleine das klingt schon sehr bekannt. Das könnte ich mir in Deutschland auch vorstellen.
Ich habe tatsächlich vor, jetzt, ich habe es erst vor ein paar Tagen, sagen wir mal vor einer Woche oder so gelesen, aber der Artikel ist schon etwas älter in der CT. Mhm. Da ging es um KI-Agenten. Und da haben die KI-Agenten ausprobiert und waren so zwischen totaler Enttäuschung und auch totaler Überraschung. Also hätten sich teilweise mehr erwartet und teilweise auch viel weniger. Und da war eben auch das Beispiel, dass man, dass eben so ein Training stattfinden sollte, beziehungsweise der Agent hat dann, also in der Vorbereitung zu dem Training, dass sozusagen dieses Video angeschaut wird. Und also der Agent soll das Video anschauen, weil die Autorin, glaube ich, war, oder der Autor das schon kannte. Und dachte eigentlich, Agent soll das anschauen und wenn es dann soweit ist, dann würde er die Fragen beantworten. Und der Agent hat sich dann aber ab einem gewissen Punkt selbstständig gemacht und auch gleich die Fragen beantwortet. Und der, ja, der Test wurde bestanden. Also ja, super. In dem Zusammenhang, vielleicht waren das ja auch die Agenten, die dann in der Studie teilgenommen haben. Man weiß es nicht.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht.
Auf gut, aber was heißt es jetzt für uns in der Praxis? Bringt das jetzt? Soll man es jetzt machen? Soll man das jetzt nicht machen? Soll man einem Versicherer, wenn der das unbedingt möchte, sagen, ey, wir wollen das aber nicht, weil der Aufwand ist uns viel zu groß für diese angenommenen, wie heißt das, Zuwächse an Sicherheit?
Also ganz ehrlich, meine persönliche Sicht, natürlich schulen, sensibilisieren, möglichst konkret und nah am Unternehmen. Ich habe einige Unternehmen, also schon, ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte der Unternehmen, die ich versorge, hat mir im Laufe des letzten Jahres Feedback gegeben, dass sie Phishing-Mails bekommen, die personalisiert sind. Da steht dann drunter, liebe Grüße, Heinz, und Heinz ist der Geschäftsführer. Und vorne steht eine Ansprache, die wirklich zum Unternehmen gepasst hat. Also schon wirklich gezielteres Phishing, als einfach nur irgendwelche Spam-E-Mails von oben runter rieseln lassen.
Also wir sprechen gar nicht.
Und da sagt übrigens auch die Studie, die haben das auch vermessen. So ein einfaches, hier, du musst dein Passwort angeblich ändern, Phishing, da ist kaum jemand drauf reingefallen. Aber die unternehmensnahen Phishing-Mails, so von wegen, als Beispiel wurde angeführt, es gibt eine neue Urlaubsregelung oder hier eine geänderte Kleiderordnung und du musst ja draufklicken und dir das angucken. Da sind viele richtig drauf reingefallen. Mhm. Und da muss ich ganz klar sagen, da muss man schulen und sensibilisieren. Testen im Sinne von Fake-Phishing-E-Mails, würde ich sagen, kann im Einzelfall sehr gewählt mal hilfreich sein. Als Massenmaßnahme sehe ich das auf gar keinen Fall.
Vor allem, weil diese, also ich bin da bei dir, vor allem, weil diese Massen oder weil es dann darin endet, dass eigentlich diejenigen, die falsch geklickt haben oder es nicht geschafft haben, halt dann auch gleich die Schulung machen sollen. Ja, hat scheinbar dann offiziell jetzt auch keiner Bock drauf.
Kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen ist es auch extrem schwierig. Wenn man es gut macht und man hat am besten noch ein Betriebsratsgremium, die Dienstleister sind teilweise echt schwierig, wenn es darum geht, Daten zu anonymisieren oder sich vertraglich zu verpflichten, dann zum Beispiel die Daten des einzelnen Mitarbeitenden eben nicht rauszurücken an den Auftraggeber. Da gibt es ja viele Spielarten. Ich habe das schon jetzt ein paar Mal verhandelt mit solchen Anbietern. Das ist echt müßig. Und allein dieser Aufwand zu dem Ergebnis lohnt sich nicht.
Ja, kann ich nachvollziehen. Sag mal, ich hatte noch gesehen, weil in unserer letzten Podcast-Folge, da hast du ja über die Baustellen, Videoüberwachung gesprochen. Und ich meine, du hast gesagt, du würdest ein paar Bilder mal zeigen.
Waren drin?
Kommt da?
In der Videospur.
Ach so, ich dachte, es war im nächsten.
Nee, ich hab das quasi irgendwie drei Frames, nachdem ich das gesagt habe, habe ich die auch quasi zwischen uns, wir waren da beide angezeigt, habe ich auch zwischen uns zwei Beispielfotos eingeblendet.
Ich muss zugeben, ich hab mir den nur angehört.
Ach du Kurt, du siehst unseren eigenen Podcast.
Erwischt.
Nein, wenn du nur gehört hast, dann natürlich nicht, aber in der Videospur
sind nochmal der Hinweis, das ist ein Videocast, man kann das auch auf YouTube anschauen.
Ja.
Ich schreibe also das auch auf.
Die Audiospur ist für diejenigen, die sagen, ich will das auch mal im Auto hören, ich finde das inhaltlich interessant, aber ich habe die jetzt schon oft genug irgendwie als Video gesehen. Aber wir haben immer wieder natürlich Dinge, die wir dann auch in die Videospur einblenden oder auch ausblenden. Ich glaube, bei dem
Video. Das habe ich gesehen.
Da lief meine Frau durchs Bild, als ich im Bulli gesessen habe. Oh, darf ich das sagen? Egal. Also ja, das war eine Person, ein Besucher auf dem Campingplatz lief durch meinen Kamerastream und dann habe ich natürlich brav schwarz.
Ja, das habe ich gesehen, aber Video auch mal angeschaut.
Ja,
ich erinnere mich nicht. Muss ich noch
für meine Hälfte.
Ah ja.
Ja, gut. Haben wir das auch geklärt. Sehr schön.
Dann
haben wir vor heute.
Zwei Wochen wieder, oder?
Wir sind zwei Wochen. Schöne Zeit. Bis bald.
Alles klar.
Ja, auch. Bis bald, Thomas.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.